Schön bei euch sein zu dürfen heute. Dieser Gottesdienst für mich echt eine große Freude. Es ging so richtig, ich habe das gemerkt in jedem Lied und auch in der Kindergeschichte, die wir hatten hier von Esther, ging es einfach um Ehre, um Gott zu ehren. Vielleicht für den einen oder anderen, der heute unter uns sein möchte, vielleicht ein bisschen befremdlich. Hier war die Rede in der Kindergeschichte gerade von einem König, den wir gar nicht sehen und dass das der größte König ist. Ich meine, Nebukadnezar sehen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr, aber wir kennen andere Könige vielleicht, die noch regieren oder Regierungsoberhäupter. Und die sehen wir, die nehmen wir so richtig wahr. Aber diesen König, von dem hier die Rede ist, ja, den sehen wir hier nicht in leibhaftiger Gestalt gegenwärtig. Für den einen oder anderen mag das vielleicht erstmal befremdlich sein. Warum ehren wir den eigentlich? Im Grundgesetz, der erste Paragraph, der erste Artikel, den kennt, glaube ich, jeder. Da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist, glaube ich, was jeder von uns hier unterschreiben würde. Zwar wird die Würde manchmal auf der Welt vielleicht von Menschen angetastet, aber wir würden sagen, das muss Gesetz sein, das muss so sein. Ich möchte heute Morgen die Frage stellen, so lange will ich nicht predigen. Ich möchte heute Morgen die Frage stellen an der Stelle, ist Gottes Würde antastbar? Dürfen wir Gottes Würde antasten? Und jeden, der heute hier zu Gast ist und vielleicht gar nicht Christ ist, den bitte ich ganz inständig, alles kritisch zu prüfen, alles mal auf links zu drehen. Ich habe das früher auch mal gemacht, alles genau zu durchdenken, weil Glaube ist denkbar. Glaube darf man auch ruhig kritisch hinterfragen. Ich habe heute den Propheten Maleachi ausgewählt. Wer jetzt zu Gast ist und sich denkt, was ist das bitte? Was ist Maleachi? Kann man das essen? Nein, es ist ein Prophet im Alten Testament. Aber ich glaube, dass viele von uns und mich eingeschlossen auch noch nie eine Predigt über Maleachi gehört haben. Und es ist immer gut, wenn man einen Text hat, einen Predigttext. Und gerade wenn es etwas ist, die Propheten, die reden, sprechen ganz oft in eine historische Situation ganz konkret hinein. Dann ist es gut, sich kurz anzuschauen, in welchen Kontext denn dieser Prophet hineinspricht, damit wir ihn besser verstehen. Und auch wenn das eine Situation im Alten Testament ist, im Alten Bund, der mit dem Volk Israel geschlossen ist, so offenbart dieser Prophet Maleachi in diesem kurzen Buch, diese drei Kapitel, ganz viel über Gottes Herzschlag. Und deswegen glaube ich, dass wir da ganz viel daraus lernen können und ganz viel mitnehmen können. Deswegen möchte ich kurz mit euch hineinsteigen in die jüdische Geschichte. Ich habe 2 Jahre Geschichte studiert, aber ihr braucht jetzt keine Sorge haben. Das wird jetzt nicht die ganze Zeit nur geschichtlich sein. Aber einen kurzen Einstieg. Muss ich in die Richtung halten? Ja, perfekt, das läuft ja hier. Nur damit ihr einmal kurz wisst, wo Maleachi zu verorten ist. Ich möchte euch ganz kurz die jüdische Geschichte aufzeigen. Ihr seht hier oben einen Zeitstrahl. Und um das Jahr 1000 seht ihr, da wurde König David König im Volk Israel. Und das war eine Zeit, da war Herrlichkeit in Israel. Über David heißt es, der ist ein König, der ist auch oft gefallen. Wir haben das heute Morgen über Nebukadnezar gehört. Aber anders als Nebukadnezar war David ein König nach Gottes Herzen, heißt es im 1. Samuel-Buch. Und auch wenn er echt gefallen ist, so war das eine Zeit, wo Gott gefürchtet worden ist, wo Gott ernst genommen worden ist, wo Gott geliebt worden ist und wo Gottes Wort unter den Israeliten war. Aber wir sehen dann bei König David, dass es danach schon einen Abwärtstrend gibt. Ihr seht so eine Kurve und da gibt es die Reichsteilung. Da ist der Sohn von David, der hat den Tempel gebaut, der salomonische Tempel, König Salomo, vielleicht dem einen oder anderen auch für seine Weisheitssprüche bekannt. Aber da sehen wir schon einen Abwärtstrend mit dem Volk Israel. Und unter seinem Sohn Rehabeam wird das Reich dann geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und wir sehen schon da, das, was im Argen liegt, das, was zerrüttet ist, dass es nicht die Einheit gibt, sondern dass es da schon eine Spaltung gibt, die Gott eigentlich gar nicht möchte. Und wir sehen dann, dass es ein Nordreich Israel gibt und ein Südreich, was Juda genannt wird. Und ihr seht diesen Strich, der so runtergeht. Die Geschichte mit dem Nordreich, da treten auch immer Propheten wieder auf, aber es ist ein stetiger Verfall. Es geht nur noch bergab. Sie kehren sich überhaupt nicht mehr zu Gott um. Sie wenden sich von Gott ab und jeder Tat, was in seinen Augen gut war, aber nicht, was Gott wollte. Und wir denken immer so, geht es eigentlich nur darum, irgendwie Gott zu fürchten und für Gott irgendetwas zu tun? Wir werden das gleich auch noch im Prophetenbuch viel stärker sehen. es geht Gott nicht nur um sich, sondern er will genauso auch, dass wir Einheit haben, dass wir unseren Nächsten lieben, dass wir diese Gemeinschaft haben. Gott hat das Gute mit uns im Sinn, Gott hat Leben mit uns im Sinn. Gott geht es nicht darum, uns in eine Zwangsjacke zu stecken. Und mit dem Südreich, die erkennen das auch immer wieder. Die erkennen das, dass der Bund mit Gott, dass der Leben beinhaltet hat. Dass Gott das Gute für das Volk wollte. Und so sind sie immer wieder umgekehrt. Es gab dann immer wieder so Aufwärtstrends. Aber insgesamt hat man gesehen, dass unter den Königen und das Volk, dass es auch dort bergab ging. Und bei beiden sehen wir zwei einschneidende Ereignisse, dass ihr euch die vielleicht gerade hier geschichtlich merkt. Beim Nordreich sehen wir, dass die Assyrer, das war auch eine Weltmacht damals, dass die das Nordreich besiegt haben, das Nordreich Israel und weggeführt haben in die Verbannung, ins Exil. Und dann sehen wir das beim Südreich einige Jahre später. Da war es erst noch nicht so im Verfall moralisch. Aber da sehen wir es später, 586, die Babylonier, wo wir heute Morgen die Geschichte haben, König Nebukadnezar, das war der Herrscher von den Babyloniern, die haben das Südreich weggeführt. Und wir sehen dann 70 Jahre später, wenn das mit der Zeit hier nicht genau hinkommt, das liegt daran mit den 70 Jahren, weil es drei Wellen gab, wo die Israeliten weggeführt worden sind nach Babylon, sehen wir, dass sie eine zweite Chance von Gott kriegen. Da tritt ein König in Persien auf, die Perser, die haben die Babylonier mittlerweile besiegt. Und da tritt ein König auf, der sagt, der Gott der Welt, der hat sich mir offenbart und der hat mir gesagt, ich soll ihnen einen Tempel bauen zu Jerusalem im Stamme Juda. Und dann kriegen die das Südreich, das kriegt eine zweite Chance. Das ist dann so Israel 2.0, könnte man sagen. Die kriegen eine neue Chance. Ihr seht das hier, die kriegen einen neuen Tempel gebaut. Der erste, der ist zerstört worden beim babylonischen Exil. Und dann kriegen die einen neuen Tempel gebaut. Und die freuen sich und feiern und es ist Jubel, als dieser Tempel gebaut wird. Aber diejenigen, die noch den alten Tempel kannten, die sind an ein großes Wehklagen ausgebrochen und die haben gesagt, das ist nicht ansatzweise das, was vorher gewesen ist im salomonischen Tempel. Das war ein Prachtbau für die Antike, das wäre auch heute ein Prachtbau. Und die haben gesagt, das wird Gott viel eher gerecht als das bisschen Haus, was wir jetzt ihm hier als Tempel bauen. Aber immerhin, man muss sagen, sie hatten wieder einen Tempel. Sie hatten wieder Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und was passiert? Es ist eigentlich sehr traurig, in der Geschichte sehen wir es wieder, es gibt wieder diesen Verfall. Und wieder wenden sie sich von Gott ab, wieder wollen sie nicht mit Gott leben und wieder wollen sie ihr eigenes Ding durchziehen und eigenes Ding machen, weil sie glauben, dass sie damit besser fahren. Und in diese Situation spricht nun Maleachi hinein. Ich möchte mit euch noch kurz auf die zweite Folie gehen. Und eine Sache, man könnte jetzt aus dieser Folie viel rausziehen, hier sind die unterschiedlichen Propheten aufgelistet. Wir sehen die Propheten hier in Orange hinterlegt. Das sind die Propheten, die zu diesem Nordreich bei der Reichsteilung gesprochen haben und immer gesagt haben, kehrt doch um, bekehrt euer Herz wieder zu Gott. Verstockt euer Herz nicht. Gott will das Gute für euch, er will Leben für euch, er kennt es. Aber sie haben es nie erkennen wollen. Und dann traten unterschiedliche Propheten auf und verkündeten, es wird Gericht kommen. Es wird Gericht kommen, Gott wird diese Welt richten. Gott wird euch richten, wenn ihr so viele böse Werke tut. Und wir lesen gleich noch davon, was diese Werke sind. Das ist nicht nur, dass sie Gott nicht gefürchtet haben, das auch. Aber sie hatten auch gar keine Moral mehr überhaupt. In diesem Volk gab es gar keine Moral mehr. Und dann sehen wir 722, das, was ich euch gerade gesagt habe, das Exil, das ist gekommen. Aber das kam nicht direkt, wo die Propheten aufgetreten sind. Die haben immer gesagt, das Gericht kommt. Aber die Menschen konnten dann sagen, ja, sehen wir was davon? Kommt doch nichts. Ob wir nun gottlos leben oder mit Gott, das ist doch egal. Wir sehen doch gar keinen Unterschied. Und erst viele Jahre später ist oft das Gericht eingetroffen. Und genauso auch beim Südreich sehen wir das Gleiche. Da treten Propheten auf, sei es Joel, sei es Micha, Jesaja, Nahum. Dort seht ihr oben die Zeitleiste mit dem Volk, die geht noch weiter. Und irgendwann erst kommt Gott, weil er Gnade hat mit dem Volk, weil er sagt, ich will nicht sofort Gericht bringen, ich will, dass sie umkehren, ich will, dass sie ihre Herzen nicht mehr hart machen, sondern dass sie wieder die Liebe zulassen, dass sie sich wieder mir zuwenden, dass sie sich einander zuwenden, dass wieder Einheit herrscht. Deswegen hat Gott Geduld. Und diesen Gedanken mit dem Gericht, dass das Gericht nicht sofort kommt, dass Gott nicht ungnädig ist, sondern dass Gott erstmal Gnade hat und wartet, ob das Volk noch umkehrt, nimmt den bitte mit, der wird gleich noch ganz wichtig. Und hier seht, am Ende spricht Maleachi, der Prophet, da tritt er auf. Und das Besondere an Maleachi ist, er ist der letzte Prophet, den wir im Alten Testament haben, dass er auftritt. Und jeder von euch, der schon mal ein Buch gelesen hat, also der Großteil wahrscheinlich, der wird wissen, dass am Ende nochmal so prägnant die Kernbotschaft zusammengefasst ist oft. Wenn wir ein Krimi lesen, dann ist am Ende auf den letzten paar Seiten, da wird das Geheimnis gelüftet, wer war es? Oder ein Roman, da löst es sich auf. Und genauso sehen wir auch nochmal die Kernbotschaft Gottes, den Herzschlag Gottes in diesem Buch Maleachi, so richtig gebündelt. Deswegen will ich heute mit euch einsteigen in Maleachi. Das Buch hat nur 3 Kapitel, aber ich möchte euch auch nicht die 3 Kapitel vorlesen. Wir werden uns nur das letzte Kapitel heute anschauen. Aber damit ihr wisst, was auch in den ersten beiden Kapiteln, was so der Herzschlag Gottes dahinter ist, habe ich 2 Verse rausgesucht, die ich gerne noch vorab mit euch durchgehen möchte. Der erste Vers, der steht in Maleachi 1, Vers 6. Also direkt zu Beginn will Gott etwas ganz deutlich machen. Und er sagt, viele von euch haben selber Kinder. Und er spricht als Vater und er sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Und Gott spricht, bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich, spricht der Herr Zebaoth. Herr Zebaoth, das ist Herrscher der Herrscharen, kann das auch übersetzt werden. Das drückt so die Allmacht Gottes aus. Der sagt, wenn ich Vater bin, das ist diese ganz starke Beziehung, die er ausdrückt. Er sagt, wo ehrt man mich? Man ehrt mich nicht. Und wenn ich dieser Herr Zebaoth bin, dieser Herrscher der Herrscharen, wo ehren mich meine Knechte? Wo fürchtet man mich? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern. Jetzt muss man an der Stelle wissen, die Priester, das waren die geistlichen Oberhäupter beim Volk Israel. Wenn die Priester vom Weg abgekommen sind, die Ausrichtung gegeben haben, dann ist das ganze Volk oft vom Weg abgekommen. Deswegen wendet Gott sich hier ganz besonders an die Priester und er sagt, bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Er macht deutlich, nicht nur, dass ihr mich nicht ehrt, ihr verachtet mich gar. Ihr habt nur Spott und Hohn für mich quasi, ihr verachtet mich. Und dann aus dem 2. Kapitel, Vers 1, da wendet Gott sich genauso an die Priester und er sagt, dieses Gebot gilt euch, ihr Priester. Und da schlägt Gott weniger einen Herzenston, auch einen Herzenston, aber auch einen scharfen Ton an, weil er verbittert ist darüber. Und Gott spricht, nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr es nicht hören noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebet, spricht der Herr Zebaoth, wie der Herrscher der Herrscharen, so werde ich den Fluch unter euch schicken und euren Segen verfluchen. Also wenn die Priester das Volk segnen, so wird das nicht Segen werden für das Volk, so wird es Fluch werden. Ja, ich habe ihn verflucht, sagt er, weil ihr es nicht wollt zu Herzen nehmen. Zweimal bitte das Wort Herz verwendet. Er macht ganz deutlich, ihr wollt es nicht, ihr wollt nicht das Gute, er wählt nicht das Gute, er wählt das Böse für euer Volk und auch für euch. Das ist der Kontext von Maleachi 2. Und heute möchte ich mit euch einsteigen in Maleachi 3, in das Kapitel, und wir wollen die ersten Verse lesen. Dort heißt es, Maleachi steigt ein ins 3. Kapitel, der Prophet, und er sagt, siehe, ich will meinen Engel senden, so übersetzt es die Luther-Übersetzung, die Elberfelder übersetzt es, ich will meinen Boten senden, denn das Wort Malach, was hier steht, das Hebräische, kann sowohl mit Engel als auch Bote übersetzt werden. Wer jetzt ein bisschen hingehört hat, Maleachi und Malach, die klingen sehr ähnlich. Maleachi kann damit übersetzt werden mit mein Bote oder Bote Jahwes. Also der Prophet ist hier ein Bote Gottes, der zu dem Volk, zu den Priestern spricht. Und hier an dieser Stelle im Anfang heißt es, siehe, ich will meinen Engel oder Boten senden. Damit ist jetzt aber nicht Maleachi gemeint, der Mensch, der Prophet, sondern Maleachi bringt diese Botschaft von Gott. Und die Israeliten, die wissen, die hören genau raus, was das bedeuten soll. Gott will den Retter schicken. Gott will den Messias schicken. Das Volk Israel wartet die ganze Zeit immer auf den Messias. dass der dem Volk Israel Heil bringt. Die Juden warten noch heute teilweise auf den Messias, dass er kommt. Wir wissen, dass der Messias bereits gekommen ist, in Jesus Christus. Aber hier, da ist er noch nicht gekommen. Und die Israeliten warten darauf. Und sie kriegen von Maleachi die Botschaft, siehe, ich will meinen Engel senden oder meinen Boten. Vielleicht ist es dann hier sogar besser, mit Boten zu übersetzen. Ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Ihr sucht ihn, ihr wollt ihn haben. Und der Engel oder Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht Gott. Gott sagt, er kommt. Ihr wollt, dass er kommt, er kommt. Und nun sagt er aber was, womit die Israeliten nicht gerechnet haben. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Wir merken schon, oh, hier geht es um Gericht. Das ist uns unlieb. Das hören wir nicht gerne. Das Volk Israel hat das auch nicht gern gehört, zumindest wenn es an sie gerichtet war. Sie dachten, das geht um die anderen Völker, denn sie sind von Philistern und Edomitern und von den Völkern, die um sie rum waren, immer belagert worden und angegriffen worden. Und sie wollten jetzt, dass Gott endlich Gericht bringt, weil Gericht ist nicht immer nur schlimm, sondern für die, die Opfer sind, ist es Gerechtigkeit, endlich mal eine Stimme zu haben. Endlich mal, wenn uns Unrecht widerfährt, dann wünschen wir uns auch Gerechtigkeit. Und sie wünschen sich diese Gerechtigkeit. Aber Gott spricht zu dem Volk. Und er sagt, wer wird diesen Tag ertragen? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers, oder man könnte hier auch Schmiedes sagen, also sehr, sehr heiß dieser Tag, und wie die Lauge der Wäscher. Damals hat man mit Asche Lauge gewaschen, und die war sehr alkalisch, heißt, hatte einen sehr hohen pH-Wert. Das heißt, wenn man da lange die Hand oder sowas drin hatte, dann hat man Verätzungen und sowas bekommen. Also sehr unangenehm. Und dann heißt es, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen. Aus dem Stamm Levi in Israel, da kamen die Priester. Und er sagt, er wird die Priester reinigen, damit sie dem Volk wieder gute Lehre auch bringen und sich wieder Gott zuwenden. Und er wird sie läutern wie Gold und Silber. Hier wird deutlich, das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung für das Volk Israel. Und für uns, wenn wir merken, dass Gott uns vielleicht im Leben zurechtweist, ist das auch oft eine schmerzhafte Erfahrung. Aber hier sehen wir ganz deutlich, was das hervorbringt. Gold und Silber. Es bringt nicht die Zerstörung hervor, sondern es soll reines Gold und reines Silber hervorbringen. Und dann sagt er, dann werden diese Priester, dann sie werden dem Herrn wieder Opfer bringen in Gerechtigkeit, weil sie vorher Recht zu Unrecht gemacht haben. Und dann werden sie wieder Recht sprechen. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren, wie es früher mal gewesen ist. Ich habe diese Kurve, diesen Abwärtstrend aufgezeigt, wie es vielleicht zur Zeit unter David gewesen ist. Und er sagt, ich will zu euch kommen zum Gericht. Das Gericht fängt beim Volk Israel an. Das Gericht fängt bei den Gläubigen an. Manchmal, wenn wir in die Welt hinausschauen, es gibt so viel Leid und Elend. Es gibt Unterdrückung, es gibt moderne Sklaverei, es gibt Krieg. Ja? Manchmal auch ganz nah in unserem Bewusstsein. Und wir denken manchmal, Gott, wann bringst du die Gerechtigkeit? Wann bringst du die Gerechtigkeit? Aber zuerst, sagt Gott, fängt das Gericht bei Israel an. Zuerst fängt das bei den Gläubigen an. Und danach auch bei den Ungläubigen. Aber zunächst geht es um uns hier, dass wir uns ja, von Gott beurteilen lassen. Und er sagt dann, es geht hier nicht nur um mich. Schaut mal, was ihr alles macht. Und er zählt es auf, ich will ein Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen. Und jetzt, das ist richtig was Soziales, was er sagt. Und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen. Tagelöhnern, das waren die Geringverdiener, die von der Hand in den Mund gelebt haben. Das waren nicht die Reichen. Die Witwen und Waisen, die einsam sind. Und er sagt, weil ihr denen Unrecht tut. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir vor Gott zittern. Ja, Gott ist zu ehren, er ist König. Es ist gut, dass wir ihn fürchten, ja. Aber hier sehen wir das Doppelgebot der Liebe, was wir im Neuen Testament haben. Ehre Gott, deinen Herrn, vom ganzen Herzen, mit ganzer Kraft und mit all deiner Hingabe. Aber das zweite Gebot ist dem gleich, sagt Jesus. Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier sehen wir, wo Gott Gericht ankündigt. Er sagt, darum geht es mir auch. Er will diese Einheit der Menschen wieder haben. Dies, was hier genannt wird, ist also quasi für die Unterdrückten eine Sozialversicherung, wenn man so will. weil Gott die Gerechtigkeit bringt. Ich möchte weitergehen mit euch im Text. Und der Herr spricht, er sagt, ihr seid immer da abgewichen von meinen Geboten. Ihr seid nach wie vor noch mein Volk, ihr seid nach wie vor noch Israel. Aber immer da seid ihr abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Und er sagt so, kehrt doch um, es ist fast wie ein Flehen. Ja, manchmal sagt er es ermahnend, das hört man auch bei den Propheten, manchmal sagt er das mit einer unfassbaren Schärfe. Aber man hört immer, Gott sagt das nie ohne Herz. Der ringt um uns, der ringt um sein Volk, der ringt ums Volk Israel. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaoth. Und wir haben hier diese Wechselrede. Manchmal reden wir auch zu Gott, wenn wir vielleicht Leid haben. Gott, warum geschieht uns das alles? Ich will nicht sagen, dass ich da heute eine Antwort drauf geben kann an der Stelle. Ja? Manches Leid lässt sich erklären, aber ganz viel Leid, das bleibt unbeantwortet von Gott. Wir sehen das auch im Buch Hiob. Gott gibt am Ende nicht unbedingt eine Antwort. Oftmals ist es vielmehr die Frage, wie werden wir mit dem Leid fertig? Und dass das viel befriedigender ist, als warum widerfährt uns Leid? Schlussendlich müssen wir fragen, wie werden wir damit fertig? Aber hier ist es vielleicht so eine Chance, wo Gott durch den Propheten Maleachi uns eine Antwort auf manche Situationen gibt. Wer zu Hause mal Maleachi ganz lesen will, den kann ich das nur herzlich empfehlen, weil wir haben oft diese Wechselrede zwischen den Menschen und Gott. Gott sagt etwas, der Mensch erwidert etwas und Gott antwortet darauf. Und oft wünschen wir uns ja gerade diese Antwort. Oft sagen wir vielleicht, ich habe nicht das Gefühl, dass Gott in mein Leben spricht. Aber Gott spricht in unser Herzen, Gott spricht im Gebet. Aber wir haben auch das offenbarte Wort Gottes, wo Gott durchspricht. Das Wort ist lebendig und das verändert uns. Wir mögen von außen vielleicht denken, das ist nur ein Buch. Es ist nur ein Buch. Aber das Wort ist nicht menschengemacht. Und man wird das merken, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, nicht sofort aufgibt, sondern ein bisschen da dran bleibt, ein bisschen liest in den Evangelien und so. Man merkt, Gott spricht zu einem, Gott spricht zu uns, Gott will Beziehung haben. Und nun hier ganz konkret zu der Situation. Gott spricht, ihr seid immer da abgewichen. Ihr aber sprecht, sagt er. Wovon sollen wir umkehren? Sie sind sich keiner Schuld bewusst. Wovon sollen wir umkehren? Und Gott sagt, ist das recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und hier nennt er jetzt eine Sache, wo er sagt, mit dem Zehnten und der Abgabe. Muss ich vorstellen, in dem Volk Israel ging es schlecht. Denen ging es richtig schlecht. Die waren bedrängt in dieser Situation. Die hatten zwar den neuen Tempel, aber die hatten jetzt keine Wahnsinnsarmee und die hatten keine Stadtmauern in der Form. Die wurden gebaut, aber die wurden die ganze Zeit von außen immer wieder bedrängt von den Feinden. Und dann hatten sie Gott, das sagt er im Propheten Haggai, sagt, es gab Dürre. Gott hat Dürre geschickt über Israel. Und sie sagen, wir liegen hier in so einem Elend und jetzt hältst du uns vor, dass wir unseren Zehnten nicht geben. Und Gott macht an der Stelle deutlich, Leute, warum habe ich die Dürre unter euch geschickt? Er sagt das ganz deutlich im Propheten Haggai. Weil ihr mich nicht liebt, weil ihr den Zehnten, er sagt nicht die Hälfte von eurem Besitz oder was, sondern weil ihr den Zehnten mir nicht gibt. Weil ihr nicht an mich denkt. Deswegen habe ich das geschickt, dass ihr umkehrt, dass ihr merkt, euch geht schlecht und dass ihr mir wieder zuruft. Wir merken das ganz häufig beim Volk Israel, aber auch heute, wenn es einem schlecht geht, Not lehrt beten. Dieser Satz hat eine ganz große Wahrheit. Wenn es uns gut geht, dann denken wir weniger an Gott. Wenn es uns schlecht geht, dann rufen wir, dann schreien wir zu Gott. Und so auch das Volk. Und Gott sagt nun, aber er erhebt Anklage und sagt, ihr betrügt mich mit dem Zehnten und der Abgabe. Und nun wird es ganz spannend, was in Vers 10 steht. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Wenn ihr mir das gebt, wenn ihr mir das bringt, dann habt ihr nicht weniger. Man möchte ja meinen, wenn man was abgibt, dann hat man weniger. Das wäre eigentlich ein weltliches Gesetz. Aber ein göttliches Gesetz ist ein anderes. Wenn ihr abgebt von dem, und ob ihr nun viel habt oder wenig habt, darauf kommt es nicht an. Wenn ihr einfach nur den Zehnten an der Stelle abgebt und in mein Vorratshaus bringt, auf das in meinem Hause Speise sei. Und nun sagt er, und prüft mich. Wir sollen Gott nicht versuchen. Aber er sagt es selber hier an der Stelle, wir dürfen ihn prüfen. Wir dürfen an der Stelle schauen, was dann passiert. Und der Herr Zebaoth, er spricht, ob ich euch da nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Ich will nicht, dass ihr Mangel leidet. Ich will nicht, dass es euch schlecht geht. Aber wenn ihr euch mir wieder zuwendet, wenn ihr meine Gebote haltet, die übrigens Leben sind, die nicht eine Zwangsjacke sind, sondern die uns Gutes tun sollen, dann werde ich die Himmelsfenster auftun und ich werde Segen herabschütten, die Fülle, sagt der Herr an der Stelle. Und er macht das dann deutlich, indem er sagt, ich werde den Fresser bedrohen, das wird vielleicht eine Raupe gewesen sein oder so. Wer in der Landschaft tätig ist, im Agrarwesen, der wird das wissen, es gibt Ungeziefer oder so, die können die Ernte richtig platt machen. Und er sagt, ich lenke das. Man denkt das nicht, dass Gott so einen kleinen Schädling, so einen Wurm, den wir mit bloßem Auge kaum sehen können, aber Gott lenkt es. Und Gott wird die Fülle schenken. Es ist die Frage, ob wir auf Gott an der Stelle vertrauen. Nun möchte ich noch weitergehen mit euch zu dem Lohn, den wir empfangen. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber spricht, was reden wir gegen dich? Sie sind sich gar keiner Schuld bewusst. Sie wissen gar nicht, was sie gegen ihn reden. Sie sagen, es ist umsonst. Sie sind richtig frustriert. Sie sind schier verbittert. Sie sagen, alles liegt im Argen. Und sie sagen, es ist umsonst, ob man Gott dient oder nicht. Und was nützt es, wenn wir sein Gebot halten und in Trauer einhergehen? Es macht doch keinen Unterschied. Und dann sagen sie so ein bisschen spöttisch, und nun preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen, sie gedeihen und die Gottversuchen, sie bleiben bewahrt. Und wir sehen das in unserer heutigen Welt, wir sehen das in der jetzigen Situation. Würde ich jetzt vom Glauben abfallen und ich würde Gott spotten, dann kann es sein, dass Gott Gericht übt an mir, kann aber auch sein, dass ich bis zu meinem Lebensende weiter Gott spotte und man erstmal das Gericht, wie es im Alten Testament oft der Fall war, gar nicht sieht. Aber wir haben in der Geschichte gelernt und wir können es in der Bibel nachschauen, wir können es auch, ich habe Geschichte studiert, die Historiker, die zweifeln das nicht an, dass es die Babylonier gab und dass das Reich irgendwann untergegangen ist. Und genauso bei den Israeliten, dass es diese Exile gab, dass das Volk untergegangen ist. Gott übt Gericht, Gott verhängt Gericht. An Nebukadnezar, da zweifelt kein Historiker, die Geschichte, die wir heute Morgen gehört haben. Also wir nehmen mit, Gott bringt irgendwann Gericht, auch wenn wir das jetzt noch nicht sehen an dieser Stelle. Und das macht Gott so deutlich hier in diesem dritten Kapitel von Maleachi. Er sagt nämlich, also sie spotten ja quasi fast mit dem, was sie sagen. Wir preisen die Verächter, ja? Denn die Gottlosen, sie gedeihen. Und so redeten, Vers 16, die Gottesfürchtigen untereinander. Sie werden hier nicht als die Spötter bezeichnet, sondern so reden die, die Gott eigentlich fürchten, weil sie so verbittert sind. Übrigens, wenn wir diese Bitterkeit im Herzen haben, es ist gut, die Gott auszuschütten. Das, was wir hier lesen. Und Gott sagt, so reden die Gottesfürchtigen untereinander. Und der Herr, er merkte auf, Gott, er merkte auf und hörte es. Er kann sagen, ja, es gab einen Grund, warum das so ist. Ja? Der wurde ja gerade aufgezeigt, weil ihr mir nicht mehr gehorchen wollt. Aber er macht hier eine Verheißung. Er sagt, es gibt einen Lohn für die Gottesfurcht. Ich lese Vers 16. So redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Der Herr merkte auf und hörte es, und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben, für die Gott vergisst nicht. Es ward ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, der allmächtige Gott, sie sollen an dem Tage, den ich machen will, Gott wird wieder einen Tag bereiten, sie sollen mein Eigentum sein. Gott hat nicht verworfen und ich will mich ihrer erbarmen. Wie? Und nun ist das dieser Bogen, den wir am Anfang hatten, ein Sohn, der Gott nicht ehrt, das Vaterherz Gottes, wo er sagt, ich werde als Vater nicht geehrt. Und hier dreht er es um und er sagt, ich will mich erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, wie ein Vater sich über sein Kind erbarmt. So will Gott sich selbst erbarmen, über den Sohn, der ihm dient. Und wir kommen schon relativ Richtung Ende des Kapitels. Dann, das macht es so ganz deutlich, nicht jetzt. Es ist nicht da, aber es kommt. und wir sehen, dass es kommt, wir haben es immer wieder gesehen, dann sollt ihr wieder sehen, was für einen Unterschied ich machen will zwischen dem, der Gott fürchtet und demjenigen, der Gott nicht fürchtet. Jetzt ist der Unterschied vielleicht nicht da, aber dann wird er kommen, der Unterschied. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, seht darauf, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Ja, das klingt schrecklich. Es ist auch schrecklich. Aber ist die Welt nicht schrecklich? Braucht es das nicht? Braucht es nicht Gerechtigkeit, gerade für die ganzen Notleidenden, für die Unterdrückten? Gott sagt das hier für die Tagelöhner, für die Witwen, für die Waisen, für die ganzen Schwachen. Die Opfer sind in dieser Welt. Und manchmal auch wir selber. Manchmal werden wir auch selber Opfer. Wenn wir ehrlich sind mit uns selbst und in unser Herz hineinhorchen, dann wünschen wir uns Gerechtigkeit. Dann wünschen wir, dass wieder Recht gesprochen wird und nicht Unrecht herrscht. Denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen, spricht der Herr. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Ganz deutlich macht das, wenn man etwas kappt, eine Pflanze oder so, aber sie noch Wurzeln hat, jeder kennt das von Unkraut, von Löwenzahn, der kommt einfach wieder, jedes Jahr aufs Neue und dann wird er wieder mehr. Aber Gott macht hier deutlich, nein, an dem Tag, es wird keine Wurzel mehr bei ihnen sein, es wird kein Unrecht mehr herrschen. Im Neuen Testament kennen wir das, wo Jesus am Ende sagt, da auch wieder ganz am Ende nochmal Kernbotschaft, das Wichtigste zusammengefasst, am Ende wird Gott alle Tränen abwischen. Am Ende wird dieses Leid, diese Unterdrückung, dieses Unrecht, sie werden nicht siegen. Und dann gibt er eine Verheißung, die finde ich so wunderschön. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Licht heißt Leben. Und wenn wir Licht sehen, dann erfüllt uns das, dann erquickt uns das. Wenn wir im Winter graue Tage haben, ich denke mir so, boah, wann kommt der Frühling? Wann bricht die Sonne endlich mal wieder durch? Wann erfüllt sie uns? Und uns soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit und dieses Heil, die erquicken uns regelrecht. Und Heil unter ihren Flügeln, das ist richtig was Tragfähiges, was uns Aufschwung gibt. Und ihr sollt herausgehen, spricht der Herr, und springen wie die Mastkälber. Bitte mal jeden, sich das bildlich vorzustellen, ja? So ein Mastkalb, das ist so richtig genährt. Das ist ein junges Kalb, steht voll im Saft, so richtig im Leben. Und das springt da über die Wiese, die Sonne scheint vielleicht, das ist erquickt. Und Gott sagt, so sollt ihr euch fühlen. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Wohlgemerkt, ich möchte nichts von der Botschaft wegnehmen. Hier ist eine klare Verkündigung von Heil und Unheil. Aber sind wir ehrlich? Ich habe jetzt erst über die Thematik gesprochen gehabt. Für viele ist das so, wie kann man heute noch darüber reden? Das ist doch Mittelalter. Ja? Ich rede hier nicht über ein Fegefeuer oder sowas. Ich rede von einem Gericht, was Gott bringt. Und wir alle wünschen uns in dieser Welt Gerechtigkeit. Und ich glaube, jeder hier wird dem zustimmen, dass wenn wir in Deutschland kein Gericht hätten, wie sehr immer Recht gesprochen wird oder manchmal auch nicht Recht gesprochen wird. Das sei dahingestellt, das ist eine andere Frage. Aber jeder wird erstmal prinzipiell sagen, man braucht Gerechtigkeit, man braucht ein Gericht, man braucht eine Justiz, sonst hätten wir eine Anarchie. Und nichts anderes ist das, was Gott bringt. Und dann zuletzt, und dann möchte ich schließen mit der Predigt, noch die letzten Verse, da macht Gott, das sind die allerletzten Verse jetzt vom Alten Testament, da gibt Gott nochmal so eine richtige Verheißung, nochmal so einen richtigen Ausblick. Er schreibt, der Prophet Maleachi, gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose. Hier schlägt Gott einen Bogen zum Beginn, wo Mose mit dem Volk Israel gewandelt ist und Gott ihm in diesem alten Bund das Gesetz gegeben hat, diesem Volk. Und er schlägt einen Bogen dorthin, zum Gesetz des Mose, das ich befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel und alle Gebote und Rechte. Und er macht deutlich, das ist nicht nur historisch für diesen einen Zeitpunkt fürs Volk Israel. Nein, das ist ein ewiger Bund. Die Gebote gelten für das Volk Israel. Das Volk konnte auch nicht dahin gehen und sagen, ja, das wurde mal irgendwann früher aufgeschrieben, Mose kennt keiner mehr von uns, das hat für uns heute keine Relevanz mehr. Gott macht ganz deutlich, gedenkt an das Gesetz des Mose. Für das Volk Israel. Das ist deren Bund. Und dann sagt er, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und hier wieder, der soll das Herz, da sehen wir, was will denn Gott? Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern. Da sehen wir Gottes wahres Motiv dahinter, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und danach, sagt man auch die 400 Jahre danach, das ist die Zeit des Schweigens, weil wir sehen keine weiteren Propheten mehr auftreten. Und wer danach auftritt, ist Johannes der Täufer. Das ist der Erste, der danach auftritt. Und das ist nicht die Reinkarnation, wir glauben nicht wie die Hinduisten an die Wiedergeburt des Elia, sondern es heißt in 1. Lukas Vers 17, jeder kann das mal nachschlagen, wer möchte, 1. Lukas Vers 17, dort heißt es, er kam in der Kraft des Elia. Also er war die Verkörperung, er verkörpert das, was hier in Maleachi gesagt wird. Und er ruft auf zu Buße, bekehrt euch zum Herrn. Und dann wissen wir, ehe der große und schreckliche Tag kommt, da kommt der Prophet Elia wieder. Johannes der Täufer ist gekommen und gab es das Gericht Gottes? Gab es die Herrlichkeit? Haben wir kein Leid mehr? Gab es diese Gerechtigkeit? Sie steht noch aus. Der Prophet kommt zuerst. Die Ankündigung kommt zuerst. Das ist das, was wir gesehen haben in der Geschichte, die ich euch aufgezeigt habe. Sowohl mit dem Nordreich als auch mit dem Südreich, als auch mit der ganzen Welt. Der Prophet Johannes der Täufer ist schon gekommen. Er hat vom Gericht gesprochen, er hat das Gericht verkündigt. Und dann sehen wir, dass Jesus auftritt. Und ein letztes Bild, in das ich euch mitnehmen will. Auf dem Berg der Verklärung, eine Geschichte im Neuen Testament, in Matthäus ist sie beispielsweise wiedergegeben, da lesen wir davon, dass Jesus mit seinen Jüngern, mit Petrus und Johannes und Jakobus gemeinsam auf einen Berg geht. Und Verklärung, das ist ein Wort, das wusste ich lange Zeit selber gar nicht, was das bedeutet, bis ich es mal gegoogelt habe. Das heißt, Jesus wird in so eine Herrlichkeit gehüllt. Der wird umstrahlt mit Licht. Ja? Er hat geleuchtet, vielleicht selber geleuchtet wie die Sonne. Und es war eine Herrlichkeit um sie rum. Und Petrus war total ergriffen und die sagten, dieser Ort ist gut hier zu bleiben, das ist wahnsinnige Herrlichkeit. Ich will hier Hütten bauen, damit wir hier bleiben können. Aber es ist nur eine Momentaufnahme von dem, was kommt. Und auf diesem Berg der Verklärung erscheinen Mose und Elia. Und wir sehen jetzt ganz stark die Parallele zu Maleachi 3. Hier wird der Messias angekündigt und das Buch schließt damit mit Mose und Elia. Und hier sehen wir diese Legitimation von Jesus, dass er der kommende Messias ist, dass er der gerufene Messias ist. Aber was noch aussteht, das ist Jesu zweites Kommen, Jesu Wiederkunft. Und seitdem sind 2000 Jahre vergangen. Und der Petrusbrief, der macht es undeutlich. Glaubt nicht, dass Gott das vergessen hat. Die Wiederkunft, die verzögert sich nicht einfach. Gott hat das nicht vergessen, sondern Gott hat noch Gnade, heißt es. Gott will, dass sich noch Menschen zu ihm wenden, wieder umkehren zu ihm. Und ganz ehrlich, das sage ich jetzt eben, ob ihr Christ oder nicht Christ, ich kann mir das manchmal auch nicht vorstellen, dass Jesus so wiederkommt, wie es beschrieben ist. Manchmal denke ich mir, das wirkt so surreal, das wirkt gar nicht, als wäre das logisch möglich. Ja? Aber die Bibel sagt ganz deutlich, der Tag, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, in der Stunde, wo ihr nicht damit rechnet. Nicht, dass wir jetzt denken, oh ja, gleich in einer Viertelstunde, dann kommt er vielleicht so. Ja, das ist nicht die Haltung, die wir haben. Es wird uns auch überraschen, vielleicht in dem Moment, wo er kommt, aber wir sind darauf vorbereitet. Und wir wissen, er kommt. Und ich habe ja Geschichte studiert. Man darf da mal richtig historisch rangehen. Man darf da mal kritisch das beleuchten, sich mit auseinandersetzen und prüfen. Ja, das sind geschichtliche Ereignisse, die sind gewesen, die haben wir schwarz auf weiß. Keiner zweifelt heute an Cicero oder Alexander dem Großen oder Cäsar, dass der gelebt hat. Und wir haben eine ganz andere Datenquelle, was diese Geschichten anbelangt. Eine ganz andere historische Grundlage. Und das sollte uns auch diese Gewissheit geben. Das kommt. Nur Gott hat noch Gnade mit dem Volk, Gott hat noch Gnade mit der Welt, dass die Menschen noch zu ihm umkehren. Darum lasst uns an der Stelle nicht müde und matt werden und lasst uns Gott zuwenden. Lasst uns mit ihm wandeln und erkennen, dass er das Gute, das Leben wirklich mit uns im Sinn hat. In diesem Sinne, Gott befohlen. Amen.